Wer schon immer mal Fragen an unsere Interviewgäste stellen wollte, kann unter erklärmir.at/fragen die nächsten Themen anschauen und dem Andreas dann ein paar Ideen oder Fragen zuschicken. Weil bei jeder Vorbereitung fürs nächste Interview schaut der Andreas dann da rein und sucht sich dann ab und zu ein paar spannende Fragen von euch aus, die er dann dem Gast oder der Gästin stellt. Ihr habt eben oft so gute Ideen, also schaut unbedingt mal unter erklärmir.at/fragen vorbei und mit ein bisschen Glück werden eure Fragen dann im nächsten Interview gestellt. Jetzt wollte ich mich noch unbedingt bei der Lena bedanken. Sie hat nämlich seit letzter Woche begonnen, unseren Podcast finanziell zu unterstützen und sie ermöglicht dadurch unsere Arbeit. Also vielen Dank. Und ein großes Danke geht auch an den Peter. Der Peter ist nämlich ein neuer Mäzen von Erklär mir die Welt und unterstützt uns mit einem besonders großzügigen Beitrag. Ich sage das so oft, aber wir freuen uns wirklich immer über jede einzelne Person und wir wissen das sehr zu schätzen, dass euch Erklär mir die Welt so wichtig ist, dass ihr dafür sogar bereit seid, ein bisschen Geld dafür zu zahlen und damit auch anderen Menschen ermöglicht, gratis unsere Folgen zu hören, die jetzt vielleicht nicht die finanziellen Mittel dazu haben. Wer uns jetzt auch gern unterstützen möchte, kann das sehr gern unter erklärmir.at/support machen und dort ein passendes Paket auswählen. Jetzt aber ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Leben mit Borderline und das erklärt uns Leonie Rachel Soyel. Hallo.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Hallo, liebe Leonie, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Ja, also ich bin Leonie, wir beginnen mit dem Thema sozusagen. Mit mir wurde die erste Tendenz von Borderline schon mit 17 diagnostiziert. Und das ist jetzt schon sehr lange her, weil ich bin 35, lebe in Wien und bin als Content Creatorin und auch Podcasterin unterwegs. Mhm. Deswegen, wir sind sozusagen Kollegen.
Voll.
Und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Leonie, cool, dass du da bist und auch cool, dass du über deine Erfahrung mit Borderline öffentlich sprichst und auch hier, dass du dir da die Ressourcen nimmst dafür. Du hast ist auch schon sehr lange aus, 7 Jahren in deinem Blog einen Beitrag geschrieben, mein Leben mit Borderline.
Ja.
Und hast da berichtet, dass, okay, Pubertät, Jugend ist für alle schwer,
ja,
gibt easiere Zeiten im Leben,
ja,
aber du hattest das Gefühl, bei dir ist es irgendwie besonders schwer und die Dinge, die mühsam sind, sind besonders mühsam,
mhm,
und dass du öfter das Gefühl hattest, so irgendwas, something is off.
Ja.
Kannst du uns zurücknehmen in diese Zeit?
Ungern? Nein. Dafür bin ich ja da. Also es hat eigentlich schon viel früher als die Pubertät begonnen. Also ich würde sagen so, jetzt beginnt ja auch oft die Pubertät früher, aber bei mir war das so, ich war eigentlich sozusagen eine Spätentwicklerin, aber mit so 11, 12 habe ich mich schon sehr fremd gefühlt. Also ich habe mich nicht so Teil von meiner Klasse zum Beispiel gefühlt. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen diese Außenseiterrolle in mir drinnen gehabt. Das war jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt eine Außenseiterin war in der Zeit, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das, was ich fühle, ich habe das nicht mitbekommen, dass das andere auch so empfinden. Und das hat sich halt dann irgendwie gesteigert und dann bin ich halt dann in die Pubertät gekommen. Ich habe in meiner Kindheit traumatische Erlebnisse erlebt und halt in meiner Pubertät eben auch, die eben mit sexuellen Übergriffen zu tun hatten und habe dann auch leider eine sehr schlechte erste sexuelle Erfahrung gemacht. Also mein erstes Mal war eine Wette und das hat sehr viel retraumatisiert, hat mich einfach sehr tief getroffen und ich habe aber damit reagiert, indem ich mich halt zum Beispiel zu dem Zeitpunkt selbst verletzt habe. Ich hatte Suizidgedanken, ich habe Suizidandrohungen gehabt und halt auch eben dann noch einen Suizidversuch. Und so hat sich halt auch für mich heraus, also nicht nur für mich, sondern auch für mein Umfeld herauskristallisiert, also so, ich bin nicht gesund.
Mhm.
Ich glaube aber, dass zu dem Zeitpunkt das schon im vollen Gang war, weil es war schon in mir davor. Ich habe auch immer schon so eine seltsame Art gehabt, so dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses entweder komplette Leere fühlen oder extremst überwältigt sein von Gefühlen, das war für mich schon von Anfang an irgendwie, also das kann ich mich sogar schon als Kind erinnern.
Mhm.
Also das war schon sehr, ja, schwierig auch. weil das halt eben auch im Außen nicht sichtbar war, dass es anderen auch so geht. Und deswegen, du hast meinen Blog erwähnt, ich habe mit 28 mich dann öffentlich dazu geäußert, dass ich das habe. Ich habe im Zuge dessen, weil ich bin ja schon 11 Jahre selbstständig als Influencerin, Content Creatorin, damals noch Bloggerin, fast alle meine Kunden verloren, was sehr schwierig war, um in meine Therapie dann leisten zu können. Aber es war halt der Weg, den ich gehen wollte, weil ich eben zeigen wollte, dass auch ein Leben mit einer Persönlichkeitsstörung oder besser gesagt der Diagnose dazu möglich ist. Und weil ich damals diese, sag ich jetzt mal, Vorbild nicht hatte, wollte ich das für andere Menschen sein.
Voll schön und voll mutig. Und sehr schlimm, dass du quasi damit belohnt wirst, dass dir dein Geschäft wegbricht. Aber da reden wir dann in Ruhe noch darüber. Ja. Du hast so gesagt, so, dass du Leere gespürt. Was kann ich mir darunter vorstellen? So quasi, was ist der Sinn des Ganzen? Was soll das überhaupt? Oder dass du keinen Zugang hattest zu deinen Gefühlen? Oder?
Es ist wie, als ob du in ein schwarzes Loch fällst und du findest aber daraus nicht heraus alleine. Und es ist manchmal auch so, dass es einfach, also ich kann dieses Gefühl teilweise abrufen sogar. Also weil ich halt damit auch irgendwie umgehen gelernt habe. Aber ich kann mich da richtig rein manövrieren auch wieder. Also es ist auch schwierig für jemanden zu erklären, weil es halt so um Gefühlssachen geht. Und Gefühle sind ja eigentlich nur in uns drinnen. Aber ich würde es mit einem schwarzen Loch, also es schluckt alles. Es schluckt jegliche Freude, Lebensgefühl. Und die Gedanken sind auch sehr, es ist anders als vielleicht bei einer Depression, würde ich schon sagen. Es ist nicht diese, es ist wirklich eher wie ein Nichts. Es ist ganz komisch. Es ist ein sehr ungutes Gefühl. Und um diesem Gefühl zu entgehen, musste ich mich immer spüren. Also für mich war auch dieses sich spüren extremst ein starker Antrieb. Also ich habe mich in eine Situation gebracht. Diese impulsiven Handlungen, die ich getätigt habe, waren nicht immer nur daraus, weil man diese Impulskontrolle nicht hat, sondern auch tendenziell davon, weil ich einfach das Gefühl habe, nur dadurch spüre ich was. Also ich bin noch den Gefühlen hinterhergelaufen, sage ich jetzt mal so.
Ja. Und eigentlich sollte es umgekehrt sein, man sollte sich leiten lassen vom Gefühl, oder?
Ja, obwohl das ist auch trügerisch, wenn man Borderline hat. Man sollte sich vielleicht nicht von jedem Gefühl leiten lassen. Weil ich habe schon gemerkt, dass manchmal meine Gefühle sehr intensiv sind und wenn man sich dem jedes Mal hingibt, also es ist so zu Tode betrübt, himmelhoch jauchzend und das in einer Stunde jegliche Emotion mal durchzuspielen, ist halt sehr anstrengend. Das heißt, wenn ich mich immer darin treiben lassen würde, wäre es schwierig. Aber ich habe dann durch Therapie und einfach, ich habe auch Yoga sehr viel in der Zeit gemacht. Also ich habe meine Sportart gefunden oder halt eine Art der körperlichen Bewegung, wo ich mich spüre, in mir sein kann. Und dadurch habe ich sozusagen, wenn ich was darstelle mit diesem Rollercoaster auf Gefühlswelt, habe ich versucht, einfach mich einzupendeln in so einer Mittellinie. Also ich finde es manchmal noch immer schön, weil himmelhoch jauchzend fühlt sich richtig gut an. Ich glaube, viele lieben ja dieses Gefühl ja auch. Ich glaube, ich vermute, dass es sich für Menschen mit einer Borderline-Störung sehr, sehr, sehr intensiv auch anfühlen kann. Das Problem ist immer, wenn es nach oben geht, geht es auch nach unten. Und das versucht man ja eher zu vermeiden auch.
Wie geht es dir heute so im Managen dieser
Welle? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich nicht mehr das Gefühl habe, dass das so stark heraus... Also ich muss auch dazu sagen, ich habe so lange jetzt daran gearbeitet, dass diese Emotionsregulierung stattfindet. Ich bin selber gerade am Weg, Psychotherapeutin zu werden. Ich mache die Ausbildung dazu. Und ich habe für mich einfach auch gemerkt, es fühlt sich gar nicht... Also es ist jetzt sehr eingependelt und ich habe sehr viele Tools und Skills, die mir helfen, wenn ich das Gefühl, etwas kommt hoch. Und ich habe das letztens mit jemandem besprochen, die eben auch mit Borderline diagnostiziert worden ist, dass es immer bei uns wie so ein A-B-Film auftaucht, so wie du mit A reagieren könntest. Und du hast es richtig schon den Film laufen, aber du entscheidest dich für B, für die gesunde Variante sozusagen. Und das ist halt den Vorteil, den ich halt durch die jahrelange Therapie bekommen habe, dass ich die Wahl habe. Früher war es immer A. Also ich bin in A reingerast, so straightforward. Aber das ist halt das, wo ich sage, was mir sehr geholfen hat, einfach, ja.
Und weil du so sagst, so impulsives Verhalten, du hast so eine Leere in dir, schwarzes Loch, um dich zu spüren, machst du Dinge, also ich vermute auch mal, dass dann so die Selbstverletzung auch da reinspielt, weil das spürt man dann auch sehr intensiv.
Ja, oder also die Selbstverletzung war tendenziell sogar da, um was zu spüren, weil ich einfach nicht mehr, also dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, ich lebe. Also das war so ein komisches Gefühl. Und erst, wenn ich mich verletzt habe, erst mit so einer Zeit hat sich das Gefühl für mich, also war ich wieder da. Es war teilweise auch so, dass ich so dissoziative Momente hatte, also wo ich eigentlich wirklich neben mir stand. Das war vor allem in Streitsituationen etc. mit mir nahestehenden Personen, dass es sehr schwierig war für mich wieder sozusagen zurückzukommen in mir.
Aber was heißt das neben dir?
Also ich habe mich wirklich das Gefühl gehabt, ich stehe neben mir. Also so meistens oberhalb von mir. Es war ganz, das waren sehr, sehr schwierige Momente und auch manchmal im Streit, daran habe ich keine Erinnerungen mehr. Das war wie so ein Blackout. Ohne dass irgendwie, jetzt sage ich jetzt mal, Alkohol oder so geflossen ist. Aber es war wirklich ganz schwierig. Und was die impulsiven Sachen war auch oft auch Mitgefühlen. Also zum Beispiel, ich wurde mal, um ein gutes Beispiel zu nennen, was bei mir impulsiv war. Mein damaliges Gspusi hat mich von, ich habe Modedesign studiert, hat mich bei meiner Abschlussshow nicht umarmt. Woraufhin ich mir eine Flasche Rotwein reingekippt habe und dann einen Flug nach Berlin gebucht habe und nach Berlin gezogen bin. Also, Impulsivität war mein zweiter Vorname und nicht Rachel. Aber, ja, also es ist halt jetzt im Nachhinein kann ich drüber lachen, aber in dem Moment, wenn du in diesem Modus bist, das ist, du bist getrieben. Du kriegst nicht die Nähe, die du dir wünschst und zuckst innerlich so aus, dass du extrem wirst. Also dieses Extreme, das ist auch fürs Umfeld ja schwer zu ertragen. Oder zumindest war es zumindest für mein Umfeld auch sehr schwer zu ertragen. Ich habe damals meine beste Freundin eigentlich auch noch gehabt. Es ging aber noch ein paar Jahre gut und dann hatten wir einen Cut, einen freundschaftlichen, wir sind jetzt wieder sehr gut befreundet. Aber die hat auch gesagt, es war sehr schwer, neben mir Raum zu finden, weil es alles so in Extremen war. Also es war großes, eben dieses Himmelhochjauchzen, da war alles gut, aber es war halt genauso schnell wieder woanders und sie hat das halt, es gab halt auch damals noch nicht diese Aufklärungsarbeit, die es heutzutage auch gibt. Auch wenn ich es sehr tricky manchmal finde, was man halt zum Beispiel auf TikTok oder Instagram sieht, weil nicht alles ist ja faktenbasierendes und evidenzbasiertes Wissen, was da vermittelt wird. Nichtsdestotrotz gab es das halt gar nicht. Also wie ich damals mit 17 die erste Tendenzdiagnose dazu bekommen habe, also unter 18 sagt man immer, man hat eine Tendenz zu XY, weil man eigentlich keine Diagnosen ausstellen darf von so jungen Menschen. Da wurde mir noch gesagt, das ist unheilbar sozusagen. Also das werde ich mein Leben lang haben. Ich werde das immer haben. Ich muss sozusagen damit leben. Und was ist natürlich passiert? Du sagst es jemandem, der 17 ist. Dieser Mensch entwickelt sich in diese Sache ja auch rein. Wenn du weißt, okay, du hast das ein Leben lang. Und es gab damals auch schon Google und du googelst mal die Symptome und denkst, okay, ja, das stimmt. Ja, wenn das eh für immer ist, dann brauche ich sozusagen, es gab ja auch irgendwie so das Saying, so die meisten sterben mit 27 spätestens an einer Überdosis. Der Club 27 ist ja auch eher so ein Borderline-Club, und Anführungszeichen zu verstehen. Mhm. Und da war ich dann so, okay, wenn das mein Lebensweg ist, dann go to the fullest.
Mhm. Jetzt, krass.
Ja. Deswegen, wir haben es in unserem kleinen Vorgespräch ja schon gesagt, ich bin kein großer Fan von Diagnosen. Generell nicht. Auch ich finde halt, vor allem bei jungen Menschen sehr schwierig. Ich finde es sehr wichtig, dass man Diagnosen im medizinischen Kontext hat, weil das zum Beispiel im therapeutischen Setting, dass man weiß, okay, wenn man mit Klient, Patient, also über den auch kommuniziert in einem Rahmen, muss ja gesagt werden, was die Probleme sind. Es war für mich aber zum Beispiel da, wo ich angefangen habe, eine Verbesserung zu spüren, war bei einer Therapeutin, die gesagt hat, okay, wir bewegen uns jetzt mal von der Diagnose weg. Sag mir einfach die Symptome oder das, was für dich wichtig ist, zu verändern. Also gar nicht mehr so diese Schublade Borderline zu bedienen ständig, weil die ist riesig, sondern was sind die Sachen, die dich stören? Und das Interessante war, wie ich angefangen habe, ein, zwei von diesen Symptomen aufzuarbeiten, hat sich der Rest auch eingependelt. Und ich habe mich im Zuge meiner Ausbildung jetzt auch, ich habe nochmal eine Diagnose mir stellen lassen, weil ich eben gemerkt habe, dass ähnliche Symptome auch bei ADHS gibt, also es gibt Ähnlichkeiten da. Und habe da die Diagnose ADHS bekommen. Und dann wurde mir halt auch von der Psychiaterin gesagt, dass halt vielleicht bei mir schon immer, es ist wahrscheinlich auch von meiner Mutter vererbt, die ADHS-Situation. Und dadurch, dass sich das halt nie, ja, irgendwas dagegen gemacht wurde oder so, oder halt damit gearbeitet wurde, sondern hat sich das halt verfestigt, dass es dann zu Borderline wurde. Weil halt einfach diese, ja, Symptome sind sehr ähnlich, können sich halt verfestigen, vor allem durch traumatische Sachen. Und ich war dann auch so, ja, das Glück ist, dass ich mir jetzt mein Leben sehr gut richten kann, mit allem, was dazu gehört. Also ich kann bin ja selbstständig. Das heißt, wenn ich merke, okay, es gibt Tage, wo ich mir Selbstfürsorge machen muss, dann nehme ich mir die Zeit. Aber das habe ich ja davor auch nicht gehabt. Ich war ja davor in einem schulischen System drinnen, dann in einem universitären System und dann in dem Arbeitssystem, wie wir es alle kennen. Nein to Ende nie. Es gibt kein 9-to-5 in meinen Augen mehr. Also, und da war es halt für mich nicht möglich, eigentlich auch an mir zu arbeiten, sodass ich, ja, ich will jetzt nicht das Wort heilen sagen, aber halt, dass ich es geschafft habe, die Symptome so weit zu bekämpfen, dass ich sie nicht mehr spüre.
Ich finde es mit den Diagnosen so spannend, was du sagst, weil darüber haben wir ja schon geredet. Also du hast das Beispiel genannt, früher gab es auch die Diagnose Hysterie bei Frauen.
Ja.
Oder ich weiß nicht, wie lange es aus ist, aber die Homosexualität war auch eine Erkrankung, eine Erkrankung, Störung. Und man presst halt irgendwie menschliche Vielfalt, also so quasi, das ist normal und dann alles, was abweicht, ist dann irgendwie Störung und Krankheit und die muss man dann auch...
Ich finde generell den Begriff normal sehr schwierig, weil was ist normal? Dadurch, dass wir eine Normalität für uns festgelegt haben, ist alles, was außerhalb davon ist, nicht normal. Und ja, ich finde das sehr schwierig auch generell. Also auch, ich finde, wie soll ich sagen, ich finde, dass zum Beispiel in unserer westlichen Welt sind ja auch Emotionen etwas, was eigentlich tendenziell auch unterdrückt wird. Und ich finde es interessant, dass vor allem Frauen, die eben emotionaler agieren, also ohne die Selbstverletzung, aber wirklich in der Emotionalität, denen wird sehr schnell auch Borderline angehängt. Und das war vor allem so eine 2000er-Diagnose, finde ich, für Frauen, die nicht in diesem Normalitätskonzept, in dem wir Frauen sehen wollten, da rausfallen. Und klar, man muss schon differenzieren, wenn Menschen halt selbst verletzendes Verhalten tätigen oder auch sich oder andere eben gefährden, da muss man einfach schauen, dass man die, ja, irgendwie ihnen Hilfe zukommen lässt. Aber zum Beispiel, wenn man sich jetzt meine Familie in Zypern, also ich bin ja, meine Familie ist aus Zypern, anschaut, die sind alle sehr viel emotionaler. Für die bin ich die ruhigste Person, was ich sehr weird finde. aber da gibt es auch so, die Emotionsregulierung findet da nicht so stark statt wie in Österreich jetzt. Zum Beispiel, hier ist immer so, pst, sei leise. Nur nicht auffallen mit der Masse. Dort, wenn da wird mal laut gelacht, da wird mal laut geschrien, wenn irgendwer Scheiße baut, wird einfach mal herumgeschrien vor allen. Streitigkeiten werden als Familie ausgetragen und es ist wie so ein Vulkanausbruch, der kommt und alles, es geht dann auch genau so schnell wieder weg, diese Emotionalität. Aber hier wird die sehr nach innen geleitet und ich glaube, dieses Spannungsfeld ist für viele Menschen auch generell nicht ertragbar und dann kommt es eben zu Ausflüchten, die oft in wir sehen es ja auch zum Beispiel in Österreich, trinken sehr viele Menschen. Das ist ja auch etwas. Warum versuchen so viele Menschen, diese Gefühle auch zu betäuben?
Voll.
Also auch jetzt, wenn man sich anschaut, welche Drogen am Kommen sind, das ist eine Droge, Ketamin, die macht eigentlich sehr einsam, ist eine Einsamkeitsdroge. Und ich finde es voll interessant, sich das immer anzuschauen, welche Substanzen in unserem Land auch verwendet werden, gebraucht werden und welche sozusagen von Generation zu Generation ändert sich das ja auch. Und das spricht halt immer für auch ein bisschen den Zeitgeist, wie mit Emotionen umgegangen wird. Und das finde ich, also ich finde es sehr interessant und spannend. Vielleicht ist es deswegen auch mein Berufswunsch dahingehend, Menschen mehr zu helfen. Weil ich glaube, es ist sehr wichtig, für mich war auch die Akzeptanz, dass ich emotionaler bin und dass ich mal schnell, sage ich jetzt mal, wütend, traurig und Co. bin. Und das muss aber auch seinen Raum finden, in einer gesunden Art. Und jetzt ist das Schöne, ich habe auch einen Freundeskreis, der das sehr akzeptiert, die kennen mich schon und die wissen, dass ich mal so bin, aber es ist halt auch nicht mehr so in der Extreme, wie es davor war, aber vielleicht, weil es auch den Raum bekommen hat und nicht kämpfen musste um den Raum. Und damit möchte ich auch nicht sagen, dass Borderline keine ernstzunehmende Erkrankung ist, das möchte ich definitiv nicht sagen, weil das wird dann oft so, weil ich halt sehr positiv auch mit meinen Erfahrungen rede, weil ich eine sehr positive Wendung in meinem Leben bekommen habe. Aber ich möchte eben auch Menschen die Hoffnung geben, dass es sich wieder verändern kann und dass man, es ist schwierig zu sagen, dass man es auch als Kraft sehen sollte, weil ich habe das letztens auch besprochen, es ist halt immer dann auch eine super Kraft unter Anführungszeichen, wenn man halt die Privilegien dazu hat. Ich habe mir diese Privilegien aber auch erarbeitet. Und deswegen war es damals auch für mich so schwierig, wie auf einmal die Kunden abgesprungen sind. Und by the way, es sind auch die Kunden, die jetzt zu mir kommen, sagen so, ja, Mental Health ist gerade ja so in und jetzt buchen wollen. Und dann sage ich so, not going to happen.
Hast du dir die Namen gemerkt von damals? Ja. Gut so. Also ich würde gerne noch so über deine Reise sprechen, so von deiner Kindheit, Jugend in dein, wir sind gleich alt, 35 beide. Nicht nur selben Job, sondern selbes Alter. Und du hast jetzt ein Umfeld, das supportive ist, das dich kennt. Du musst dich nicht verstecken. Du kannst sein, wie du bist. Du hast Selbstregulation gelernt. Habe ich mir auch hart arbeiten müssen durch Therapie. Ja. Wir werden alle hoffentlich älter und weiser.
Das ist unser Vorteil, ja. Hormone spielen ja auch eine starke Rolle. Mhm. Ich finde generell, man darf auch nicht vergessen, dass viele Forschungsfelder ja an Männern stattfinden und Männer halt einfach einen anderen hormonellen Zyklus haben. Wir haben die weibliche Zyklus, spielt halt auch mit. Und zum Beispiel, ich habe nach wie vor sehr starke PMS, also die prämenstruellen Symptome sind bei mir so stark, dass ich halt, wie da ist dann auch die Zeit, wo ich am meisten kämpfen muss mit dieser Emotionsregulierung. Und ich finde, das sind zum Beispiel auch Forschungsfelder, die ich sehr interessant fände, dass die mehr Aufmerksamkeit bekommen. Weil ich glaube, dass viele Erkrankungen halt, ja, das gar nicht mit einberechnen, zum Beispiel. Aber ja.
Und noch zu dieser Reise, wie es dahin gekommen ist, wo du jetzt heute bist. Du hast erzählt, so von deiner Kindheit schon irgendwie das Gefühl, so irgendwas ist nicht richtig. Ja. In deiner Jugend Gefühle von Leere, Schwarz-Weiß-Denken, Impulsivität, also mehr als es bei anderen der Fall ist. Mhm. Und dann hast du mit 17 die Diagnose bekommen oder Tendenz zu Borderline. Wie ist es dann weitergegangen? Gab es da dann schon Therapievorschläge oder dir ist gesagt worden, das ist eigentlich nicht heilbar damals?
Ja, ich war ja, um eine Diagnose zu bekommen, war ich auch bei jemandem. Also das war, bis ich 18 war, dann habe ich das natürlich selbstbestimmt abgebrochen, weil...
Die Therapie.
Ja, natürlich, weil ich war 18 und habe mir gedacht, so, ihr könnt mich alle mal, darf man hier fluchen in dem Podcast?
Darf man, bitte, ja.
Also ich war so, ja, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, fuck you. Ich lebe mein Leben. Und dann habe ich halt studieren angefangen. Da habe ich das erste Mal so gemerkt, okay, wenn ich etwas mache, was mir Freude macht, was ein bisschen außerhalb von dem Schulsystem war, es war, ich habe Modedesign, wie gesagt, studiert und das hat mir extremst geholfen, weil auf einmal das Umfeld ja auch ein anderes war. Es war jetzt keins, das unter dem Begriff normal fallen möchte, sagen wir mal so. Also es war halt anders, es war halt künstlerischer und da habe ich schon gemerkt, dass ich mich da wohler fühle. Und dann bin ich eben durch meine Impulsivität in Berlin gelandet und da habe ich gemerkt, hey, ich bin die Anführungszeichen normalste hier im Raum. Das war ein sehr befreiender Moment und für mich ist Berlin nach wie vor die Stadt. Wenn ich dorthin komme, habe ich das Gefühl, ich habe das erste Mal das Gefühl bekommen, glücklich sein zu können und ein Zuhause gefunden zu haben, obwohl es gar nicht mein Zuhause war. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, diese Erfahrung dort zu machen, aber ich war halt auch dort, weil es ist ganz verrückt, aber ich habe damals mit einer Mitbewohnerin gehabt, die hat eine bipolare Störung gehabt, also es war so Craziness trifft auf Craziness, also es waren schon wilde Zeiten dann dort, aber ich war trotzdem irgendwie glücklich und ich habe keine Therapie zu dem Zeitpunkt gemacht, aber ich bin dann nach Amsterdam gezogen, habe für die Vogue Netherlands als Styling-Assistentin gearbeitet und dort hat sich das leider meine Symptome verschlechtert, weil ich dort keinen Anschluss gefunden habe. Also es hat auch sehr viel mit Beziehungserleben zu tun. Also ich habe auch jetzt in meinem Zurückblicken auch gemerkt, dass das eigentlich auch immer das war, wo ich am glücklichsten war, wenn ich in Beziehungen war, also mit anderen Menschen, das heißt jetzt nicht partnerschaftlich, sondern einfach, wo ich mich gesehen und gehört und ja, verstanden gefühlt habe, da war ich immer am glücklichsten. Und da hat sich das aber dann verschlechtert. Dann war es auch schon so weit, dass meine Mama damals zu mir gesagt hat, boah, Leonie, vielleicht ist es gescheiter, du kommst wieder zurück nach Österreich. Weil ich hatte, ja, also der Teufel trägt Prada ist es definitiv nicht. Das ist viel beschissener gewesen. Es war jetzt nicht so, die Leute nicht so gut, aber es war die Situation ungut. Du hast einfach sau viel gearbeitet. Du hast keine Wertschätzung entgegengebracht bekommen. Mir wurde dir gesagt, wenn ich sozusagen gehe, 50.000 andere wollen den Job auch haben. Also du wurdest halt sehr unter Druck gesetzt. Und ja, wie ich dann zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, dass mir aber auch ein Inhalt fehlt. Und das hat mich in eine extreme Leere gestürzt. Und diese Leere habe ich sehr viel versucht, mit Feiern gehen zu füllen. Also sehr viel im Außen sein und ständig etwas spüren zu müssen, ständig etwas erleben zu müssen.
Und wir sind jetzt in deinen 20ern?
Wir sind jetzt in meiner Mitte 20. Also ja, circa 24. Und da war ich dann halt so, okay, jetzt habe ich diesen Job aufgegeben, jetzt bin ich wieder in Wien, ich muss das alles, es war alles sehr schwierig. Und dann habe ich angefangen, weil ich das bei der Vogue eben schon gesehen habe, dass es das, was ich schon seit ich 15 bin, mache, Blog. Ich habe meinen Blog mit 15 gegründet. Damals war das noch eine Art Tagebuch mit Gedichten. Ich habe den letztens wiederentdeckt. Das ist teilweise echt lustig, was ich geschrieben habe, weil teilweise fühle ich es noch immer sehr. Mhm. Aber ja, den habe ich dann halt sozusagen reaktiviert, also betrieben. Und dann hat sich eigentlich relativ schnell eingependelt, dass ich als Bloggerin arbeiten konnte schon, also damit Geld verdiene. Und damit habe ich dann aber auch gemerkt, okay, um Geld zu verdienen, muss ich halt auch stabil sein, weil es mich immer diese, ja, auch diese Feiereskapaden halt einfach, die nocken dich halt auch trotzdem aus. Und ging mir halt nicht gut. Und dann habe ich mir nochmal Hilfe versucht zu suchen. Und eigentlich kam es dann erst durch einen Vorfall, wo ich bei einer, also ich wollte mich umbringen. Und daraufhin hat dann mein damaliger Freund auch, der hat mich vom Fensterbrett runtergerissen und hat da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss was verändern. Also entweder ich ziehe das jetzt durch, also das entweder ich bringe mich wirklich um, oder ich ziehe das durch und arbeite jetzt mal an mir. Und habe dann sogar meine Mama um Hilfe gebeten, dass sie mir hilft, da eine Stelle zu finden. Und dann war ich im AKH und war ich Teil von so einer Studie damals. Und aber aufgrund dieser Studie konnten sie mir sozusagen einen Therapieplatz, also diese war so irgendwie für eine Vereinbarung, ich bin Teil der Studie, dafür kann ich dorthin gehen und mal darüber reden und die helfen mir dann einen Therapieplatz zu finden. Irgendwie war das auch, das war so mein erster Versuch, da auf die Beine zu kommen. Und dann war ich bei einem Therapeuten, wo ich mich wieder nicht gesehen und gehört gefühlt habe, sondern wieder nur dieser Stempel, sie haben Borderline, okay. Und ich habe das generell das Problem mit dieser Diagnose, geht sehr viel Stigmatisierung einher. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das einfach sehr gleich mit manipulativen Menschen gleich in Verbindung gesetzt wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da sehr wenig Mitgefühl herrscht dann. Ist mir leider auch in meiner Ausbildung passiert, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Erkrankungsbild, ja, auch da eine große Stigmatisierung erlebt.
In deiner Ausbildung zur Psychotherapeutin?
Ja. Also es wurde von keiner einzigen Störung so negativ gesprochen wie über die Borderline-Störung. Und wir waren zum Beispiel der für Kinder- und Jugendpsychiatrie zuständige Leiter hat einen Vortrag gehalten und er hat bei jedem anderen halt gesagt, XY mit einer Depression, also sozusagen man hat eine Erkrankung. Und bei Borderline hat es immer geheißen, der Borderliner, die Borderlinerin. Und das fand ich halt sehr interessant, weil das Wording mir schon sehr viel. Also ich finde deswswegen sage ich auch, ich würde niemals über mich sagen, Borderlinerin, sondern ich habe eine Diagnose für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung bekommen. Ich finde das sehr wichtig, das macht auch was mit an.
Das ist die Identität.
Ja.
Nur weil ich Depression hatte, bin ich nicht der Depressive.
Ja, aber das ist bei keinem anderen Bild so stark. Diese Stigmatisierung, also das habe ich so stark gemerkt wie dort. Und da habe ich dann auch gemerkt, so, das macht halt auch was mit mir, dass ich das eigentlich dann schon sogar, bis dato habe ich sehr viel über auch meinen Weg nach außen kommuniziert, auch auf Social Media, das habe ich dann eigentlich sukzessive abgedreht, weil ich auch gemerkt habe, dass die Leute mir damit auch Steine in den Weg legen, dass ich halt zum Beispiel jetzt, ich bin jetzt im Fachspezifikum aufgenommen worden, aber wie ich das sozusagen den Bewerbungsprozess hatte, und es ist ja Teil meiner Geschichte, und ich kann auch nicht den Teil meiner Geschichte ändern, weil ich habe einfach wirklich 10 Jahre einfach mit dieser Diagnose mehr als 10 Jahre leben müssen. Und die haben halt oft gesagt, aber sind Sie sicher, dass Sie das schaffen? Sie haben ja Borderline. Und ich habe mir gedacht, so, was ist denn das? Wir haben das Skill-Tool von, also so, das ist ja auch diese DBT, also die Form der Therapie wurde ja von jemandem entwickelt, die Borderline hat.
Marsha Linehan,
genau.
Sehr berühmt. Ja.
Und ich finde das halt so krass, weil dann habe ich mir gedacht, so okay, aber ich bin da schon wieder mit dem so konfrontiert und deswegen habe ich dann auch angefangen, eigentlich sukzessive aufzuhören, online darüber zu schreiben und zu berichten und auch, weil ich mich nicht damit identifiziert habe, auch als Betroffene, weil ich gemerkt habe, okay, meine Symptome sind gar nicht mehr so stark. Also da, wo ich früher vielleicht, sage ich jetzt mal, durchgedreht wäre, bin ich ruhig geblieben. Und das fand ich, das fand ich für mich einen schönen Weg, aber fand ich dann auch schwierig, ständig dieses Thema so groß zu thematisieren. Und so hat sich das dann auch entwickelt, dass ich mir auch dann gedacht habe, okay, aber es gibt nach wie vor Symptome, die ich habe. Woher kommt das? Und dann kam eben diese ADHS-Diagnose auch dazu.
Ja.
Ich hoffe, das ist nicht zu irreführend für
Doch,
die Zuhörer.
Doch, mein Job ist, dass wir den Faden behalten.
Ja, so
genau, alles gut. Wir kommen dann noch zurück auf Marceline hin, auf die DBT hast du gesagt. Ja. DBT ist dialektisch-behaviorale Therapie, ja. Spricht man es richtig aus. Und auch mal im Kontext zu setzen, viele psychische Erkrankungen sind eigentlich gar nicht so easy zu behandeln. Also Borderline ist auch nicht easy zu behandeln, aber ist eine der am besten zu behandelbaren psychischen Erkrankungen, wenn man es gescheit macht. Und die Marceline ist ja selber eine Betroffene. Ja. Und wie man merkt, kann man auch mit Borderline anderen Leuten helfen.
Ja.
Voll. Wir kommen jetzt, gehen wir noch zurück. Du hast gesagt, okay, du bist nach Berlin. Das erste Mal irgendwie glücklich zu Hause, bis dann nach Amsterdam.
Ja, nicht zu Hause.
Nicht zu Hause, Vogue, der Teufel trägt Prada in uncool.
Wirklich uncool. Ja.
Und also wer den Film nicht kennt, dann kennen die meisten, muss man ja Kontext geben. Da geht es halt auch um die legendäre Vogue-Chefin.
Also es ist eine,
das, ja,
es geht darum, es ist sehr schön gefärbt mit sehr viel Designer-Klamotten. In Wahrheit steht man die meiste Zeit mit Sneakern irgendwo herum und wird einfach herumkommandiert. Es ist ein Styling-Job gewesen.
Ja,
es klingt besser, als es ist.
Ja. Okay, du gehst dann, du hast das Gefühl irgendwie, du hast da nicht so Anschluss gefunden. Mhm. Das war immer wichtig so, wenn du gute Beziehungen, Menschen hattest, die dich auch akzeptieren.
Ja.
Dann ist ja, wenn nicht, schwierig.
Ja.
Sehr nachvollziehbar. Dann gehst du nach Wien zurück und dann hast du erzählt von einem Suizidversuch und dieser Punkt in deinem Leben, wo du denkst, so entweder mache ich etwas oder lass mir es quasi bleiben.
Ja.
Und du, dann bist jetzt zu dieser Studie gekommen und hast wieder Therapie probiert und war das dann schon der Punkt, wo dann die Therapie geholfen hat oder wie ist es denn weitergegangen?
Es war dann eigentlich so, dass ich es probiert habe. Ich habe viele Therapeuten besucht und Gespräche geführt, aber ich habe mich halt irgendwie, eben wie gesagt, es war diese Diagnose immer nur im Raum, aber ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, es verbessert sich irgendwas. Also wir haben halt über alles geredet, wir haben alle meine kleinen Traumata rausgeholt. Aber ich habe oft das Gefühl gehabt, ja, es wurde halt darüber gesprochen, aber es gab jetzt nicht für mich so das Gefühl, dass ich weiß nicht, Anleitung wäre vielleicht das falsche Wort dazu sagen. Ich habe mir jetzt auch nicht eine Anleitung erhofft, aber ich habe mir irgendwie mehr erhofft. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ganz oft eben diese Diagnose nur im Raum steht und so ein bisschen auch so das hoffnungslose Fall. Und ich auch zum Teil nicht ernst genommen wurde, weil ich glaube, wenn man sich mein Leben auch anschaut von außen, oft die Leute das Gefühl hatten so, ja, es passt ja eh alles. Also das ist ja nicht so schlimm, aber meine Gefühlswelt war sehr, sehr schwierig. Also ich sage immer, es war so wie so ein innerer Drache, der einfach unzähmbar noch war. So Game of Thrones mäßig, so jetzt weiß ich, wie man den Drachen rettet. Aber und dann war einfach für mich das, dass ich auch halt im Außen, das war noch bevor ich das öffentlich gemacht habe, halt auch immer sehr versucht habe, da online etwas zu sein, was ich nicht bin. Ich habe versucht, so dieses sonnenscheinmäßige Profil zu haben, die Welt ist toll. Damals gab es noch so Pfingstrosen und Avocado-Brötchen, die ständig abfotografiert worden sind. Und ich habe aber gemerkt, das bin ja nicht ich.
Mhm.
Und dann habe ich dann, das ist der Blogbeitrag, den du erwähnt hast, habe ich das eben öffentlich gemacht.
28 bist du da?
Genau, da bin ich 28. Und habe das öffentlich gemacht und habe mich eben dazu positioniert, dass ich das habe und habe auch angefangen, eben darüber zu schreiben und zu reden. Und das war für mich auch, muss ich ehrlich sagen, der erste Verbesserungspunkt in meinem Leben.
Aha.
Weil, und ich glaube, da kommt sehr viel mit authentisch sein. Wenn du dein authentisches Selbst zeigen kannst, fängst du, also es hat sich für mich etwas reguliert dadurch, weil ich nicht mehr so etwas spielen musste, nicht mehr diese Maske tragen musste. Klar gab es da dann in der Zeit auch noch immer die Probleme, die ich hatte, also von bis alles Mögliche, aber ich habe einfach für mich gemerkt, es war also jetzt rückblickend einer der wichtigsten Steps. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, dass man oft zu kämpfen hat, wenn man psychische Erkrankungen hat, dass man das versucht, nur das kleinste Umfeld, wenn überhaupt, soll das wissen, wie scheiße es einem geht und wie schlecht, weil man hat immer das Gefühl, man muss im Außen irgendwie sich so die best version of selbst sein irgendwie. Und da habe ich aber gemerkt, dass umso verletzlicher ich mich gezeigt habe, umso mehr wurde das meine Stärke. Und ich habe dann eben auch eine Therapeutin gefunden, die wirklich gesagt hat, okay, schieben wir jetzt mal die Diagnose zur Seite. Was ist das, was dich in deinem Leben was ist das, was dir Angst macht, was dich verletzt, was sind die Symptome, mit denen du nicht klarkommst. Und für mich war eigentlich damals die Verlustangst, die ich hatte, dieses ständige Angst haben, dass mich Menschen verlassen und dass ich alleine bin, das Schlimmste. Und dann haben wir uns das angesehen und dann haben wir daran gearbeitet. Und da gab es nicht so, das musst du so machen, dann wird es so, sondern sie hat mir immer Fragen gestellt. Was sind die Momente, wo ich das merke? Und deswegen habe ich auch vorher von diesem A-B-Film geredet. Weil sie hat mir beigebracht, diesen Moment zu erkennen, wo es die Möglichkeiten gibt der Entscheidung. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, das zu erlernen, diesen Moment so wahrzunehmen für eine Entscheidung, wo ich selber eigenmächtig bestimme, gehe ich A und gehe ich crazy oder gehe ich B. Bin bei mir und in der Ruhe.
Kannst du uns da kurz mitnehmen in deinen Kopf und in deine Erlebniswelt? Wie kann man sich das vorstellen, so einen Moment? Und was sind dann A und B?
Es ist so schwierig für Außenstehende, das zu beschreiben, weil ich glaube, dass manche Menschen sich dann wirklich am Kopf greifen und denken, what the fuck is wrong with you? Aber es gab zum Beispiel Momente, wo ich extremst überreagiert habe. Jetzt im Rückblick würde ich das sagen. In dem Moment hat sich natürlich nicht wie eine Überreaktion angefühlt. Zum Beispiel, wenn mein Partner mir nicht das Gefühl gegeben hat, dass er mich liebt. Und das ist aber eine Einbildung gewesen, weil konstant hat mich dieser Mensch, egal welcher meiner Partner es war, hat mich wahrscheinlich konstant trotzdem geliebt. Aber es war für mich in dem Moment, ich habe mich ungeliebt gefühlt. Und der macht für mich war es so irgendetwas, was mir nicht gepasst hat. Und ich konnte das überhaupt nicht mehr dann selber steuern, dass diese Wut, die hochgekommen ist, diese Impulsivität, zum Beispiel, dass ich einfach wirklich ausgezuckt bin. Also entweder ihm gegenüber wirklich verbal oder einfach so verletzt war, dass ich sofort den Raum verlassen musste, sofort mich irgendwo eingesperrt habe, aber dann in so einem Modus war, wo man mich auch kaum mehr rausgeholt hat. Also ich war so, dass ich dann jeden in meinem Umfeld so unglücklich machen wollte, wie ich mich gefühlt habe. Und das waren so Kleinigkeiten. Das ist jetzt für zum Beispiel, du wirst eine Minute lang nicht beachtet oder so. Das ist so, es waren so kleine Momente. Und das, was ich interessant finde, zu dem damaligen Zeitpunkt, also wir sind jetzt bei meinem, da bin ich circa 28 gewesen, habe ich mir auch einen Partner ausgesucht, der genau das dauernd getriggert hat. Also der war sehr, ich will nicht sagen, dass, ich sage immer, er war der Deckel zu meinem Druckkochtopf. Wir haben daraufhin sehr gut zusammengepasst, leider. Der selber auch sehr viel erlebt hat in seinem Leben, was vielleicht nicht so gut war und das halt mit mir aufgearbeitet hat. Und wir haben uns halt gegenseitig hochgeschaukelt. Und der hat zum Beispiel von meiner Verlustangst auch gewusst und hat die absichtlich getriggert und hat mich halt absichtlich in diese Spirale auch gehen lassen, weil er das halt sich dann sicher sein konnte, dass ich im unter Anführungszeichen hörig bin und gehöre. Also es war eine sehr, und ich hasse dieses Wort so sehr, toxische Beziehung, aber es war leider eine sehr toxische Beziehung mit sehr viel Manipulation und sehr viel Missbrauch, die leider auch dazu geführt hat, dass er gegenüber mir gewalttätig war, körperlich. Und das war aber so, dass ich da mir den, ich glaube auch irgendwo ausgesucht habe, weil ich mich ja da zu dem Zeitpunkt nicht mehr selbst verletzt habe ich mir jemanden gesucht, der das tut für mich. Weil ich einfach den Glaubenssatz hatte, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug, ich sollte nicht leben. Und das war aber trotzdem noch so tief in mir verankert, dass es macht mich emotional. Es war so tief in mir verankert, dass ich das zu dem Zeitpunkt auch noch, obwohl ich offen darüber gesprochen habe, noch nicht halt verarbeitet habe. Und irgendwie, wenn ich jetzt darüber denke, deswegen werde ich so emotional, tut es mir sehr leid für die 28, 29-jährige Leonie, die nämlich damals, ja, jetzt, wo ich darauf zurückblicke, einfach Hilfe gebraucht hätte, noch mehr dieses jemanden an ihrer Seite haben, der das nicht triggert, sondern der das beruhigt vielleicht. Aber ich habe dann auch mich getrennt. Besser gesagt, wir haben es so on-off halt natürlich durchgehend gehabt, aber es gab dann einen sehr radikalen Cut, wo er mich erwürgt hat fast. Und dann habe ich auch gewusst, okay, ich darf auch nie wieder zu solchen Menschen kommen. Und das war für mich auch nochmal ein anderer Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin nicht nur selbst für mich, also sozusagen, dass ich mich von der Person, die halt sich selbst verletzt, zu der Person, die sich jemanden sucht, der das eigentlich für sie macht, muss ich mich sogar von dem abwenden. Also ich muss schauen, was ist mein Muster im Beziehungserleben und das aufarbeiten. Und da muss ich sagen, darf ich sagen, dass ich bin zwar jetzt wieder frisch Single, aber ich habe mein letzter Freund, war ein unfassbar toller und wertschätzender, also ich finde diesen Menschen total toll und der hat das sehr gut abgefedert gehabt, solche, der hat das zum Beispiel nie getriggert, der wusste, dass es mir so Punkte gibt, wo halt noch immer das hochkommen kann und der hat da versucht, sehr mit Mitgefühl ranzugehen und das habe ich auch gemerkt in der Beziehung, die ich davor auch schon hatte, dass ich mir angefangen habe, Menschen zu suchen und auch jetzt mein Freundeskreis, die alle sehr liebevoll mitfühlende Menschen sind und das ist mir sehr wichtig geworden und ja, und das ist aber auch etwas, was ich auch lernen musste, dass es nicht nur die sozusagen die Therapie an einem selbst ist, sondern dass man sein Umfeld auch gestalten muss, dass man halt stabil bleibt, weil es macht sehr viel aus, mit wem man sich umgibt.
Voll.
Ja.
Umgang mit sich selbst, Umfeld und zum Umfeld gehört auch Arbeitsplatz, Freundeskreis, wo wohnt man, wie sind die Leute meinen, oder?
Genau. Mhm. Also deswegen finde ich es auch so schwierig in Österreich, dass man eben bei psychischen Erkrankungen halt das nicht offen auch sagen kann in seinem Arbeitskontext, weil das oft einem zum Verhängnis wird. Oder dass man halt deswegen auch vielleicht die ein oder andere Jobchance nicht bekommt, weil das als unsicher vielleicht gilt, es ist egal, welche Erkrankung das ist.
Mhm.
Zum Beispiel viele Menschen sagen, dass ihr wollen über ihre Depression nicht sprechen, weil sie Angst haben, dadurch irgendwie jobmäßig was nicht zu bekommen oder halt, dass das blöd aufgefasst wird. Und das ist zum Beispiel aber etwas, was so wichtig wäre, weil ich glaube, nur wenn man das schafft, den Raum da auch zu bekommen, dass sich Leute vielleicht auch gar nicht so in diese, dass sich Sachen nicht so potenzieren können. Das ist mein bisschen mein Glaube und meine Vermutung.
Voll, und ich glaube, da haben wir was gemeinsam, einfach, dass unser Job, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich bin das erst letzte Woche gefragt worden in einem Podcast, wo es um mentale Gesundheit ging, was ich Leuten raten kann, so sollen die auch, so wie ich habe öffentlich drüber geredet. Und mir ging es wie dir, mir hat das sehr geholfen, mich nicht damit zu verstecken, sondern das ist jetzt gerade ein Teil von mir, Depression, deal with it.
Ja.
Ich verstecke mich damit nicht, aber ich war auch selbstständig, ich war Podcaster und theoretisch, also das war nie mein Ding, aber theoretisch ist es ehrlicherweise auch eine gute Geschichte, die Leute interessiert und die in diesem Business vielleicht sogar ein Vorteil sein kann.
Mhm.
Und wenn ich jetzt davon abhängig wäre, dass ich einen fixen Job kriege im Journalismus, der extrem kompetitiv ist, wo so viele Leute gekündigt werden, wo dann ein potenzieller, also es gibt, wie viele Zeitungen gibt es in Österreich, wo ich mir vorstellen könnte zu arbeiten? 3 vielleicht?
Ja.
Und die bekommen...
Unternehmenssatz, wo ich mir vorstellen kann zu arbeiten.
Ja. Und die kriegen dann vielleicht für einen Job 100 Bewerbungen und dann gibt es 10 Leute, die wirklich gut sind. Ich weiß, ich bin ein guter Journalist, aber dann haben die halt, okay, einen, der war in der Vergangenheit psychisch instabil, hatte Depressionen und bei anderen nicht, so...
Ja, aber über die sie es nicht wissen.
Genau. Und das ist, und ich konnte dann nicht, also ich habe dann gesagt, ich glaube, von meinem Fall kann man nicht viel verallgemeinern, weil es für Leute, die in einer Corporate-Unternehmenswelt existieren müssen, in einem Kontext, wo über manches schon geredet wird, aber über das meiste nicht, dann man das einfach nicht vergleichen kann mit jemandem, der selbstständig ist und ja, und das ist sehr traurig.
Ja, ich glaube auch, dass gewisse Typen Menschen sich halt auch deswegen in der Selbstständigkeit befinden. Also wenn man sich zum Beispiel die Kunstszene anschaut auch oder auch andere Metiers, wo sehr viel Selbstständigkeit auch stattfindet, sind ja auch meistens Menschen mit Störungsbildern. Und ich glaube, weil sie einfach nicht in dieser, unter Anführungszeichen, normalen Arbeitswelt zurechtkommen. Und ich finde das voll interessant. Weil ich glaube, dass man sich schon auch aufgrund dessen in was hinbewegt. Also zum Beispiel für mich war von Anfang an irgendwo klar, okay, um mental stabil auch zu bleiben, muss ich selbstermächtig entscheiden können, wann ich was mache. Und du wirst es selbst kennen, manchmal hat man auf einmal den besten Einfall um 21.30 Uhr, 22 Uhr in der Nacht und setzt sich nochmal hin und macht nochmal. Und manchmal braucht man einfach 2 Tage komplett nichts tun und herumvegetieren und zum Beispiel, das ist auch etwas, wo viele sehr wenig Verständnis haben, wo ich aber das Glück hatte, dass ich halt zum Beispiel auch ein familiäres Umfeld habe, wo da viel Verständnis ist, weil mein Vater ist Künstler und meine Mutter ist Journalistin. Und die haben das sehr verstanden, wenn ich zum Beispiel, also dass ich ein anderes Arbeitsumfeld brauche. Also da war jetzt nie zum Beispiel, wie ich auch ihnen gesagt habe, dass ich Modedesign studiere, hat mein Vater nur geantwortet, endlich willst du was Gescheites machen. Weil davor wollte ich, habe ich Publizistik studiert. Und er war so, das ist nichts Gutes für dich. Also das fand ich interessant irgendwie. Also dass ich, da weiß ich auch, dass ich da auch Glück hatte, weil nicht jeder hat das Privileg, so offene Eltern auch zu haben. Und auch die so viel Vertrauen in mich hatten. Weil sie haben mir schon zu einem gewissen Grad auch sehr selbstständig diese Entscheidungen überlassen, wie ich mein Leben führe.
Mhm.
Und das, glaube ich, ist auch etwas, wo ich sage, da, das ist diese Privilegien, die dann vielleicht dazu führen, dass man wir jetzt vielleicht doch als Superkraft bezeichnen können, als unsere Stärke. Aber voll, die hat halt nicht jeder.
Voll, ja. Ja. Voll, und wie viel Geld ich für Therapie ausgegeben
habe. Bitte reden wir nicht drüber. Ja. So viel Geld. Ich habe mir das letztens irgendwann ausgerechnet. Also es ist so viel Geld. Es ist, wäre die Anzahlung gefühlt für eine Eigentumswohnung bei mir. Also ich habe mir das über die letzten über das letzte Jahrzehnt durchgerechnet, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Und da gehört nicht nur Psychotherapie dazu, dazu gehören für mich auch die ganzen Ratgeber, die ich mir gekauft habe. Die ganzen, ich habe auch relativ viel für meinen, also für mein in mich spüren getan, also auch meine Yoga-Lehrerin-Ausbildung, die ich gemacht habe, das habe ich mal mit reingenommen, weil das war alles Teil dieses Prozesses, dass ich mich gut fühle. Und ja, ich finde es deswegen auch so unfassbar traurig, dass zum Beispiel die Ausbildung zur Psychotherapeutin so unfassbar viel kostet, weil es wieder nur einem sehr privilegierten Kreis die Möglichkeit gibt, Psychotherapeuten zu werden. Ja. Aber es braucht einen sehr breit gefächerten Kreis an Psychotherapeuten, weil es eine breit gefächerte Masse gibt, die Psychotherapie braucht.
Mhm.
Und wenn du dann nur jetzt Leute aus einer weißen Mittelschicht und Oberschicht sitzen hast, die vielleicht nicht das Verständnis haben, wie es ist, anders aufzuwachsen, vielleicht mal einen Monat nichts zum, also nicht genug zum Essen haben, etc. Das ist etwas, was ich sehr schwierig finde in dem Kontext, in dem ich mich jetzt befinde, weil viele Lebensrealitäten nicht abgedeckt werden. Cool. Und auch die Lebensrealität einer Erkrankung zu haben, finde ich auch wichtig, dass man da weiß, dass es da Leute gibt, die halt noch tiefer Verständnis haben, weil das habe ich zum Beispiel in meinem Praktika auch gemerkt, dass ich da eine sehr gute Verbindung mit den Klientinnen hatte, also es mehrere, wo ich mir gedacht habe, so, ich konnte sie auf einer anderen Ebene auch verstehen. Und ich habe zum Beispiel auch mit Fällen zu tun gehabt, wo ich mir dann gedacht habe, okay, es ist auch sehr ähnliche Lebensrealität dann gewesen. Es war für mich auch interessant, wie ich da die Abgrenzung schaffe. Und ja, aber es war für die auch manchmal so, eine Klientin ist mir im Kopf geblieben, hat auch zu mir gesagt, dass sie es gut findet, dass ich das mache, weil sie das Gefühl hat, ich verstehe sie nochmal anders als andere. Und das fand ich sehr schön.
Vorher, mir ist das so aufgefallen, wie schwer es mir gefallen ist, deine Symptombeschreibungen nachzuvollziehen zu Beginn. Und habe mir aber dann selber gedacht, wie das nämlich bei mir ist. So diese ich habe immer so versucht, so Analogien zu finden, um den Leuten zu erklären, was Depression mit einem macht. Und ich habe manchmal so gesagt, so das Kabeln, die verbinden dich mit der Außenwelt, alles, was irgendwie dir Freude macht und was Gutes gibt, so bist verbunden mit Kabeln und die Depression schneidet alles durch. Aber es ist trotzdem irgendwie so eine rationale Analogie für etwas, was muss man quasi gespürt haben, weil es ist so absurd. Ich habe eine liebende Freundin und ich bin depressiv und ich denke mal, die liebt mich aber nicht.
Ja.
Also ich bin davon überzeugt.
Ja, zu 100%.
Ja. Und gleichzeitig, wenn mir dann jemand erzählt, der selber Depression hat und der sagt mir drei Sätze, brauche ich nur sagen, du brauchst gar nicht mehr erzählen. Ich weiß ganz genau, wovon du sprichst.
Ja.
Und das ist halt das, warum das so wichtig ist, weil gewisse Dinge kann man einfach, muss man einfach erlebt haben.
Gefühlt haben.
Ja, gefühlt haben.
Es geht sehr viel um Gefühle. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir die wieder mehr, denen mehr Raum geben. Weil das, was du sagst, dass du, wenn du jemanden sprichst, der mit Depressionen zu kämpfen hatte und du, ihr habt dann gleich so eine andere Connection. Das hatte ich eben mit dieser Person, die ich auf einer Party kennengelernt habe, die auch Borderline hatte. Die wurde mir auch so vorgestellt.
Ihr sollt jetzt reden.
Ihr sollt jetzt reden, jetzt habt ihr die gleiche Persönlichkeitsstörung. Und ich war so, das ist nicht nett, dass du das so sagst. Erstens möchte ich davon zurücktreten, dass ich diese Störung so in der Form noch habe, weil dank dem neuen ICD-11 ist es ja auch so, dass man das sozusagen sagt, okay, man hat das für einen Moment und es ist kein lebenslanges Projekt.
ICD-11 ist so ein Leitfaden für Therapeutinnen und der klinischen Psychologie, damit man Krankheiten einordnet und therapiert, ja.
Und auf jeden Fall war das halt mit der und der, mit der habe ich eben dieses A-B-Ding gehabt und das war total interessant, weil ich habe das noch nie mit jemandem so besprochen und wir sind da beide da gestanden und haben mal darüber geredet und das war einfach, ich wusste genau, was sie meint immer und das ist so crazy, irgendwie dann so merken, okay, das ist, du bist damit nicht alleine.
Mhm.
Weil das, so habe ich mich halt zum Beispiel in meiner Jugend gefühlt. Ich glaube, deswegen war auch der Wunsch danach, das wie ich es dann öffentlich gemacht habe, dass ich das Gefühl anderen Menschen nicht mehr gebe. Und einer der schönsten Momente war auf unserer Couchgeflüster, also unser Podcast heißt Couchgeflüster, auf unserer Buchtour, da ist ein Mädchen zu mir gekommen, die hat gesagt, ich habe ihrer Freundin sehr, sehr geholfen mit dem, was ich geschrieben habe, weil die war damals in der Klinik wegen einem Suizidversuch und der hat das Hoffnung gegeben, weil sie ja irgendwie jemanden gesehen hat, der sein Leben damit meistert.
Voll.
Und das finde ich, ja, ich finde das halt so wichtig, dass es das gibt. Ich will nicht sagen, dass es ich sein muss. Ich glaube, davon möchte ich jetzt auch langsam irgendwie zurücktreten, weil diese Identität borderline habe ich nicht mehr so. Also bei mir sind, ich kann darüber gut sprechen, weil ich es erlebt habe, weil ich mit dieser Diagnose mehr als ein Jahrzehnt herumgelaufen bin. Aber für mich, ich spüre von diesen Symptomen nichts mehr. Ich weiß, wie sie sich anfühlen. Ich weiß, wann sie kommen. Und zum Beispiel ist ganz interessant, diese Verlustangst. Es ist verrückt, ich fühle sie nicht mehr. Und es ist manchmal sogar ein bisschen ein Wehmutstropfen dabei, weil es hat halt schon sehr viel Emotion auch dadurch entstehen können. Und durch diese Emotion habe ich auch sehr kreativ sein können. Und das fand ich auch interessant, dass mir das manchmal ein bisschen fehlt. Aber ja, es ist ein guter Wehmutstropfen.
Ich wollte gerade sagen, in Summe klingt es wie ein fairer Deal.
Ja. Es ist ein fairer Deal, aber es ist halt interessant, weil ich mir dann auch denke, so schon spannend, was man eintauscht. Also so den Schmerz, den man erlebt, kann man halt, wenn man das Glück hat, so wie ich, das halt durch Kreativität zu kanalisieren, auch gut ausleben. Also es hat ja immer alles, es gibt eine, jede Medaille hat zwei Seiten und diese Medaille hat halt auch zwei Seiten gehabt. Aber ja, ich finde es halt sehr wichtig, dass, ja, dass Menschen da die Hoffnung nicht verlieren, weil ich glaube, das ist halt das, was mir auch geholfen hat irgendwo, dass ich mir irgendwie, dieser Hoffnungsschimmer war einfach da, dass es irgendwann mal besser wird. Und ja.
Mir ist so dieser Moment hängen geblieben, von dem du erzählt hast, wo du, also früher hast du dich selber verletzt, dann hast du die Beziehungen gesucht, wo du das quasi ausgelagert hast, dass du verletzt wirst.
Ja.
Und dann dieser Punkt so, das geht so nicht. Und heute jetzt sagst du hast ganz viel gelernt, du hast Tools, du hast dein Umfeld geschaffen und jetzt stehst du so gut da. Hattest du dann noch Hilfe von einer Therapeutin, Therapeuten?
Dadurch, dass ich ja die Ausbildung mache, habe ich ja Selbsterfahrung die ganze Zeit am Laufen. Ich habe jetzt eigentlich so gut wie ein Jahr keine Therapie besucht, auch keine Selbsterfahrung. Aber das lag auch daran, dass ich ja damals schon, also so wie ich mit der Therapeutin, von der ich gesprochen habe am Anfang, die hat mich irgendwann mal sozusagen austherapiert. Also die hat zu einem Punkt gesagt, so, okay, also sozusagen so wie ich jetzt lebe, also ich muss jetzt halt auch leben wieder, um irgendwas zu erleben, weil das ist sozusagen, wir haben Ende Gelände hier. Die Symptome sind sozusagen bekämpft, will ich nicht sagen, aber halt, sie waren unter der Nachweisgrenze. Ich finde das immer sehr schön, wenn man sagt, bei Viruserkrankungen sind unter der Nachweisgrenze. Bei mir ist borderline unter der Nachweisgrenze sozusagen. Und das hat mir, da war mich auch der Step dann, dass ich halt eben dann in der psychotherapeutischen Ausbildung Selbsterfahrung gemacht habe. Und da hat mir dann auch jetzt mein letzter Therapeut gesagt, so, also wenn sie es jetzt nicht mehr brauchen für die Stunden, also leben sie und genießen sie mal im Draußen. Weil sie müssen dann eh genug Lehrtherapie auch noch zahlen, also viel Spaß haben. Aber ja, und es ist halt interessant, weil zum Beispiel auch jetzt durch die Trennung, und Trennungen sind ja auch etwas, was sehr triggernd sein können für jemanden mit dem Persönlichkeitsprofil. Und für mich, klar, war es auch jetzt nicht immer die schönste Zeit. Es ist ich sage immer, Trauer und dieses Gefühl kommt in Wellen. Am Anfang fühlt es sich immer wie ein Tsunami an, der einfach mal den Boden unter den Füßen wegreißt, aber die Wellen werden leichter und man reitet diese dann besser. Aber es war jetzt nicht mehr so arg, wie es schon mal in meiner Vergangenheit war. Also ich habe jetzt nicht, ja, es ist dieses Gefühl, was man nicht so gut beschreiben kann, das habe ich einfach nicht mehr in der Form. Ist auch, und zum Beispiel das möchte ich auch vielleicht noch sagen, für die Menschen, die vielleicht gerade in dem Prozess mittendrin sind, weil es gibt sicher Leute, die das hören, weil sie eben vielleicht da mittendrin sind. Das war für mich eigentlich viel schwieriger. Es war der Punkt, nämlich bevor ich sozusagen in Therapie gegangen bin, waren meine Coping-Mechanismen absolut selbstschädigend etc. Also ich bin ausgegangen, ich habe die Nacht zum Tag gemacht, ich habe genug getrunken in der Zeit und alles andere auch. Und da war für mich so, dann in Therapie habe ich lernen müssen, okay, ich muss jetzt andere Mechanismen finden. aber ich war so zwischen den Welten noch. Und das war die für mich die schwierigste Zeit, weil ich schon gar nicht mehr zu den alten Coping-Mechanismen greifen wollte, aber auch noch nicht so gefestigt war, die neuen zu haben. Und da einfach gemerkt habe, dass das für mich eigentlich viel schlimmere Zeit war als davor.
Aha.
Und das fand ich voll interessant. Und jetzt kann ich darüber halt so reden. In dem Moment habe ich mich so lost gefühlt und war teilweise versucht, wieder so die alten Muster aufzunehmen, aber ich konnte nicht mehr, weil ich schon das Wissen hatte darüber. Und es hat sich wirklich weird angefühlt. Also sehr seltsam, sehr unwohl. Ich bin da sehr gefühlt gefangen gewesen in dieser Situation. Und erst, wie sich das eigentlich stabilisiert hat mit dem gesunden Mechanismen, einfach, dass man halt eben dieses in Situationen halt dieses Abi, dieses, dass ich erkannt habe, wo dieser Punkt ist, dass ich schon gar nicht mehr den Step reingemacht habe. Erst, wie sich das wirklich so gefestigt hat, habe ich diese Sicherheit bekommen und dann wurde es eigentlich erst besser.
Mhm.
Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren, wo wir vorher waren.
Ja, aber alles gut. Es passt genau dazu, weil ich dich noch fragen möchte, so neben diesem AB-Ding, von dem du jetzt erzählt hast, gibt es sonst Tools, die du gelernt hast und die dir in deinem Alltag helfen?
Also ich muss sagen, dass es generell ist, dass ich sehr viel Selbstfürsorge betreibe, sehr achtsam bin, eben das Umfeld, was wir besprochen haben, dass ich mir nicht Menschen in mein Leben hole, die das sozusagen das Schlechteste aus mir rausholen, sondern eigentlich das Beste in mir fördern wollen. Das Gleiche ist halt auch für mich. Also ich möchte auch anderen, dass sie das Beste in sich finden. Und so. Also das habe ich auch gemerkt, so, dass ich da einfach auch für mich geachtet habe, dass ich habe voll Angst gehabt zu vertrauen. Also generell. Also auch im Freundeskreis, so wie ich immer Angst habe, dass man mich verletzt oder verlässt. Und da musste ich halt auch lernen, dieses Vertrauen wieder zu festigen, dass Menschen nicht gehen, dass ich geliebt werde etc. Und das Gleiche möchte ich eben diesen Menschen auch geben. Das heißt, ich habe eigentlich das praktiziert, was ich mir gewünscht habe, was andere machen. Das hat sehr gut funktioniert.
Mhm.
Und der diese Selbstfürsorge, einfach dieses Feingefühl zu entwickeln. Ich weiß, das ist halt sehr unterschiedlich. Ich glaube auch, dass dadurch, dass jede mentale Gesundheit schaut anders aus. Also deine schaut ganz anders aus als meine. Was dir gut tut, muss nicht mir gut tun. Bei mir war es so, ich habe Routinen, die betreffen sehr viel Sport. Also ich mache viel Yoga. Ich gehe zweimal die Woche ins Yoga, einmal die Woche ins Pilates, um mich zu spüren. Es sind halt diese Kleinigkeiten, dass ich diese Routine nicht aufgebe und durch diese Routine hat mein Tag schon ich gehe dorthin. Ich bin das Gym ist mein Wohnzimmer geworden, mein drittes Wohnzimmer sozusagen. Man braucht ja immer so einen dritten Raum.
Mhm.
Und das ist für mich halt, weil ich kenne den Yoga-Lehrer schon dort, ich habe schon meine Leute, die ich dort kenne und das gibt einem was. So dieses, das ist zum Beispiel diese eine Ressource, wo man sich manchmal abgekattet fühlt von der Welt, was du beschrieben hast. Wenn man diese Sachen loslässt, dann fühlt man sich auf einmal so allein.
Mhm.
Das wäre bei mir. Ich schaue, dass diese Verkabelungen im Außen stabil bleiben, weil das finde ich eine schöne Bildsprache, die du da verwendet hast. Das ist mir halt auch wichtig. Ich achte sehr darauf, mich gesund zu ernähren. Das klingt sehr weird, aber halt, dass ich halt regelmäßig esse. Damit muss nicht immer sagen, es muss nicht immer das gedünstete Gemüse sein, aber dass ich mir was Gutes tue, dass ich mich gut nähere. Weil das ist zum Beispiel auch etwas, was ich halt ich habe depressive Verstimmungen gehabt und halt depressive Episoden. Das ist etwas, was sehr schnell weggegangen ist. Also dieses dann nur noch mehr essen, einfach weil man was essen muss irgendwo, aber halt nicht dieses sich darum kümmern und gut zu schlafen. Das sind so Basics, die ich mache. Das klingt urdumm eigentlich.
Überhaupt nicht dumm.
Nein, aber es klingt immer so, ich finde, es klingt so, man erwartet sich immer, dass es so eine Sache gibt, die hilft, aber es sind so kleine Puzzlesteine, die einfach so viel ausmachen. Gesunde Ernährung, guter Schlaf, einen stabilen Freundeskreis, einfach Routinen zu finden. Das ist halt, es ist so manchmal so ein bisschen so eine, ich sage jetzt so 0815 Instagram-Posting, aber es ist halt einfach wirklich das Fundament von dem Ganzen. Und danach kommt der Rest auch. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass wenn das funktioniert, funktioniert der Rest halt auch. Weil auch wenn ich zum Beispiel jetzt mal einen Durchhänger habe, sagen wir jetzt blöd gesagt, mir geht es mal beschissen, weil eben diese Trennungszeit da auch eine schwierige ist, ich raff mich trotzdem auf und gehe in meinen Yogakurs.
Voll.
Sind so diese Punkte.
Voll. Aber es klingt so easy.
Ja, es ist so schwierig.
Es ist so schwierig und das ist so der große Unterschied. Ich glaube, es ist so, ich habe das Gefühl, alle Weisheiten, alle wichtig schlauen Dinge übers Leben sind auf den, also in meiner Familie, es gab immer einen Kalender mit irgendwelchen Sprüchen, man rollt die Augen. Und aber alles davon ist richtig, aber es ist halt so, das eine hinzuschreiben, so das Wichtigste ist die Liebe.
Ja.
So, ist das Wichtigste, aber was heißt das jetzt? Wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit Leuten um? Was lasse ich mir gefallen? Wen lasse ich in mein Leben? Kündige ich eine Freundschaft? Weil das ist eigentlich nicht liebevoll, wie man damit umgeht. Das quasi mit Leben zu erfüllen, diese Sprüche, und zu sagen, ja, Bewegung ist wichtig, Ernährung ist wichtig, Struktur ist wichtig, ja, aber wie viele Leute machen es tatsächlich, oder? Und das, ja, ist so, das eine ist so, das klingt so 0815, aber leb es mal in einer stressigen Welt. Du bist selbstständig, du hast viele Termine.
Ja, deswegen geht es Menschen in Reha-Zentren so gut, weil sie da diese Routine tagtäglich leben müssen, tagtäglich dazu aufgefordert werden, das durchzugehen. Und sobald sie dann zu Hause sind, haben sie oft wieder einen Rückfall, weil sie einfach nicht diese vorgegebene Routine durchziehen können für sich selber, weil sie einfach schwer ist. Ich glaube, es klingt für die Leute einfach, die nicht damit konfrontiert sind, wie schwierig es ist, manchmal aus dem Bett aufzustehen. Yes. Das ist einfach manchmal das. Also es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich es nicht geschafft, meine Zähne zu putzen und duschen zu gehen. Und für mich ist zum Beispiel Zähneputzen, das ist so interessant, dass das für mich irgendwie ein, ich weiß nicht, es klingt komisch, aber es war so für mich so was, was ich mir zurückgekämpft habe bei einem gewissen Moment, wo ich halt eben auch sehr depressive Episoden hatte, dass es einfach, wo ich dann auf einmal wieder das so routiniert geschafft habe, war ich richtig stolz auf mich. Und für mich, es klingt jetzt wirklich weird, aber für mich war so ein Moment, wo ich mir einfach mal, also ich habe jetzt so eine Schallzahnbürste, ich sage nicht von welcher Marke, keine Werbung hier, aber wie ich die jetzt, seit die jetzt in mein Bad eingezogen ist, habe ich so das Gefühl, ich habe mein Leben total im Griff. Sie, das ist so das Symbol, von dem ich habe es geschafft. Für mich ist es komplett. Aber es gibt so Kleinigkeiten, also die einfach für manche Menschen halt so, hä, was, du hast es nicht geschafft, dir die Zähne zu putzen? Es war für mich eine Hürde, überhaupt aus diesem Bett rauszukommen. Wie glaubst du, bist du überhaupt, also was ist das so, wenn man das nicht kennt, weiß man nicht, wie es sich anfühlt.
Ja, für mich so einer der großen, das ist auch einer der großen Takeaways aus dem Gespräch mit dir, ist so dieses Umfeld. Also je nachdem, wo man ist, macht so einen großen Unterschied. Es gibt Menschen, mit denen ist man in Beziehung und das holt das Schlimmste hervor aus dir.
Ja.
Und du bist in einer anderen Beziehung und plötzlich ist alles so easy. Und das ist vielleicht sogar, was vorher schwierig war, ist plötzlich der Vorteil und es ist urtoll. Und es gibt Jobs, wo du überhaupt nicht reinpasst. Oder es gibt Jobs, auf einmal ist das...
Oder Städte. Bei mir war es die Stadt Wien. Als ich ein junger Mensch war, war die Stadt Wien noch nicht zu mir gepasst. Ich musste erst nach Berlin. Und erst wie ich den Wahnsinn in Berlin erlebt habe, habe ich auch die Selbststärke, also für mich selbst die Stärke gefunden, Wien zu ertragen mit manchmal ihrer Art.
Voll. Und es geht auch ums Umfeld, um die Gesellschaft, wie geht man damit um? Kennen sich die Leute damit aus? Oder sagen die zu jemandem, das ist eine Borderlinerin? Oder haben die ein Gefühl dafür, was ist das eigentlich und warum sollte man das nicht machen?
Ja.
Gibt es Therapieplätze, kosten die was oder zahlt das die Kasse und so weiter und so fort? Kann man im Unternehmen, hat man Leute, die sich auskennen damit und einen Umgang finden? Und das ist so, ich möchte auch noch zwei Fragen stellen, die mir HörerInnen geschickt haben. Die Theresa aus Linz fragt dich, welche Verhaltensempfehlungen, unter Anführungszeichen, hast du für Eltern, Geschwister, Angehörige im Umgang mit Betroffenen?
Das ist eine sehr gute, aber auch eine sehr schwierige Frage. Als allererstes, wenn man jemanden hat, der eine Borderline Erkrankung hat, Diagnose bekommen hat, zu schauen, dass man vielleicht für sich selbst, vor allem wenn man ein sehr nahestehender Angehöriger ist, sich selber auch vielleicht Hilfe zu suchen, weil das sehr belastend sein kann. Wichtig ist, Grenzen zu setzen, weil Borderline ist ja eine sehr grenzüberschreitende Sache auch oft. Also ich kann es aus meinem Erleben sagen, ich bin sehr oft über die Grenzen von anderen Menschen gegangen, weil ich meine eigenen nicht kannte. Und deswegen ist es sehr wichtig, da klar zu sein und auch manchmal streng zu sein zu der Person. Ich finde das aber sehr schwierig, das so verallgemeinern zu sagen. Ich weiß nur, dass bei mir zum Beispiel schon auch der Kontaktabbruch mit meiner damals besten Freundin, jetzt wieder besten Freundin, mir sehr geholfen hat eigentlich, weil ich gesehen habe, okay, ich muss was ändern, weil sonst stehe ich alleine da. Das ist vielleicht hart in dem Moment, aber man muss schon noch die Realität vor Augen geführt bekommen. Und deswegen sage ich da auch vielleicht als Angehöriger, sich selbst Hilfe zu holen. Ich habe darüber auch einen Podcast mit einer Psychiaterin gemeinsam gemacht. Da haben wir auch darüber geredet, dass das eigentlich so wichtig ist. Ja, weil die helfen kann, zu erkennen, wann man vielleicht seine eigenen Grenzen die ganze Zeit überschreitet. Wenn man versucht, die ganze Zeit, das ist, nennt man ja auch Co-Abhängigkeit, die ganze Zeit die Person irgendwie zu retten. Mhm. Weil man muss auch sein eigenes Leben irgendwie noch leben, schauen, und die anderen Person muss sich einfach selber Hilfe suchen. Man kann nicht für jemanden in Therapie gehen, das geht auch nicht. Versuchen, die Person dazu zu bringen, Hilfestellung, indem man sagt, okay, wenn es dir schwerfällt, dahin zu gehen, ich gehe mit dir dahin oder das abholen. Für mich waren auch ganz oft zum Beispiel solche Wege sehr schwierig. Aber in einem gewissen Moment wollte ich aber auch dann niemanden mehr bei mir haben, weil das war für mich wichtig, dass ich diese Wege dann alleine gehe und schaffe und mache. Also zum Beispiel den ersten Anruf eben hat meine Mama machen müssen, weil ich das nicht geschafft habe, das selbst zu erklären. Und das ist vielleicht schon wichtig, dass man hilft, aber schaut, okay, wie weit. Ich mag das Wort abgrenzen nicht ganz so gerne, weil man kann sich nicht von, wenn man Menschen liebt, kann man sich nicht so komplett abgrenzen, aber versucht zu schauen, bei sich zu bleiben, gewisse Sachen, ich sage jetzt so viel, okay, Entschuldigung, ja, auch versuchen einfach bei sich zu bleiben, auch nicht, sich, wenn da verletzende Worte kommen oder auch Sachen passieren, sich zu denken, okay, das ist die Krankheit, das ist jetzt nicht nur die Person an sich. Also das ist halt auch etwas, was zum Beispiel bei mir oft, für mich persönlich auch sehr schwierig war zu vermitteln, dass ich das jetzt nicht absichtlich gemacht habe, sondern dass das einfach dass ich nicht die Skills hatte, diesen Impuls zu kontrollieren, dass das nicht passiert. Und ja, klar hinterlässt das trotzdem verbrannte Erde manchmal, aber da versuchen vielleicht ein bisschen eben mit Mitgefühl ranzugehen. Mhm. Aber bei sich bleiben.
Ja.
So richtig so verhalten, ja, am besten eben mit einer Therapeutin, einem Therapeut, das zu erarbeiten, wie in der individuellen Situation man vorgehen soll.
Ja. Danke dafür. Und dann fragt die Hanna aus Wien, die selber Musiktherapeutin ist. Okay. Was du zur Bezeichnung Persönlichkeitsstörung, was du von der hältst. Und sie schreibt da, ja, sie schreibt, aus ihrer Praxiserfahrung haben viele Betroffene da auf große Schwierigkeiten damit, weil kann eine Persönlichkeit wirklich gestört sein? Oder wurde sie gestört im Rahmen der Entwicklung, schreibt sie. Und sie schreibt, für mich schwingt in diesem Wort oft sowas wie Schuld oder Ursachenfrage mit. Und man weiß ja, schreibt Hanna, dass sehr häufig schwere Traumatisierungen im Hintergrund mit ursächlich waren.
Ja.
Ja.
Also ich finde das Wort auch sehr schwierig, deswegen ist generell, also Persönlichkeitsstörung, da sind wir schon wieder dabei, was ist normal, was ist ein Störungsbild. Ich finde, es ist ein sehr schwieriges Wort, da gebe ich Hanna aus Wien vollkommen recht. Es ist halt aber auch leider so, dass halt eben aufgrund, es gibt ja auch noch andere Störungsbilder, ist ja nicht das einzige, man muss irgendwo einen Namen finden. Und das ist manchmal sehr schwierig, da einen Namen zu finden, den alle gut finden. Mhm. Ich persönlich für mich selber sage, ich habe Borderline. Oder ich habe die Diagnose Borderline bekommen. Ich versuche schon, ihr das Persönlichkeitsstörung oft wegzulassen. Heute vielleicht weniger, weil es ja auch um den Rahmen dieses Podcasts darum geht. Das ist ja was anderes. Aber dass ich das Wort Störung nicht in einer normalen Konversation jetzt auch mit reinbringe, weil die Leute sofort ein Bild haben und sich denken, okay, was heißt die Persönlichkeitsstörung? Ist das so eine Serienmörderin, die jetzt vor mir steht oder so? Weil das ist das, was wir assoziieren sofort mit sowas oft. Also ich verstehe, dass das Wording da nicht gut ist und dass man da vielleicht schauen kann. Aber ja, wie sie sagt, das hat ja auch leider oft was, man nimmt die Persönlichkeit wurde gestört, finde ich eigentlich sehr schön beschrieben. Mhm. Ja, ich finde halt, ich glaube halt zum Beispiel nicht an das Störungsbild an sich, jetzt im Sinne bei mir, weil ich glaube, meine Persönlichkeit hat sich auch daraus entwickelt. Also ich bin extremst empathisch geworden durch dieses, unter Anführungszeichen, Störungsbild, weil ich einen Raum seismografisch lesen kann auf seine emotionalen, also Emotionalität hinaus. Oft habe ich dann im Zuge meines Lebens halt die Emotionen, die im Raum waren, angenommen und gespiegelt. Mhm. Jetzt kann ich sie zum Beispiel gut lesen und kann sie abgrenzen, sie sind nicht meine. Aber das hat ja auch etwas, es hat meine Persönlichkeit ja auch geformt. Ich finde halt, Störung ist ein hartes Wort. Aber es hat meine Persönlichkeit geformt und ich glaube auch, dass ich zum Beispiel tendenziell auch deswegen auf andere sehr charismatisch wirke, weil ich das sehr schnell weiß, okay, was fühlt diese Person gerade, und ich kann dann mit, und dann sind wir beim Wort manipulieren, ich kann das sehr gut auch für mich nutzen. Und ich versuche halt, das ist das nächste Borderline halt, wir haben halt auch schon heute kurz darüber gesagt, wird halt öfter diese Manipulation, aber Manipulation kann man auch positiv nutzen. Also zum Beispiel eine Mutter, die dem Kind den Brokkoli besser verkauft, als er ist, ist in Wahrheit auch eine Manipulatorin. Aber es kommt immer darauf an, für was man es nutzt. Und deswegen, ja, ich finde halt den Begriff schwierig. Aber ich glaube, vielleicht finden wir einen anderen Begriff. Vielleicht entwickelt sich, Sprache entwickelt sich immer. Wir reden auch nicht mehr wie im 16. Jahrhundert. Und wir werden in 400 Jahren auch ganz anders reden, wenn wir dann noch da sind. Aber das ist eine andere Sache.
die Welt geht, ich bin ein Proponent von, es passt schon, also die Welt geht nicht so schnell unter. Wir halten viel aus. Und auch wenn es insgesamt auf und ab das Leben. Aber Leonie, wenn wir so in die Zukunft blicken, was sollte denn passieren oder was wünschst du dir, dass es für eine jetzt 12- oder 17-Jährige, der so geht wie dir, dass die vielleicht einen einfacheren Weg hat, als den du hattest?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dritte Räume schaffen, dass es nicht nur zu Hause, Arbeit, Schule gibt, sondern halt dritte Räume ohne Konsum. Das heißt, wir leben in einer leider kapitalistischen Welt, wo alles irgendwie kommerzialisiert wird. Man muss immer irgendwo was kaufen, aber ich glaube, es braucht halt diese Räume, damit Menschen halt aus ihren Systemen vielleicht Zugang zu anderen Menschen bekommen, die vielleicht, wie wir gegen das Umfeld, wo man sich aber auch vielleicht Hilfe holen kann. Das heißt, es muss sehr unterschwellig passieren, weil vor allem junge Menschen sind jetzt, vielleicht jetzt die Generation schon mehr, aber in meinem, wie ich noch 17 war, lang ist her, war es halt auch viel mit Stigmatisierung verbunden. Also da war, wie meine Klasse erfahren hat, dass ich in Psychotherapie gehe, da sozusagen holt die weiße Jacke und Baumgartner Höhe auf die Art. Also so, da flog einer übers Kuckucksnest Art vom Gefühl her. Jetzt ist das, Gott sei Dank, hat sich das ja auch verbessert, aber ich würde sagen, es braucht diese unterschwelligen Orte, wo man sich auch Hilfe holen kann, wo es aber auch gleichzeitig irgendwie ein Austausch stattfindet, wo man vielleicht mehr öffentlich auch zugänglich macht, das Wissen dazu, weil ich glaube, das ist ein extremes Privileg, dieses Wissen überhaupt zu bekommen, weil nicht jeder hat immer den Zugang, den wir glauben, dass die Menschen haben. Und ich glaube, es ist schon sehr wichtig, da auf Aufklärung zu betreiben, nicht nur für die Betroffenen selber, sondern auch für Angehörige, damit sie ein besseres Auge dafür haben, was da passiert, weil ich glaube, hätte man da schon ein bisschen früher erkannt, also ich kann mich noch erinnern, ich habe einen sehr emotionalen Text in Englisch damals geschrieben und der wurde einfach überhaupt, mein Englischlernen ist zwar zu mir gekommen und hat mich darauf angesprochen, aber es wurde jetzt nicht weiter thematisiert und ich glaube aber, dass man da vielleicht auch ein bisschen ein Feingefühl braucht, um zu wissen, eben die Aufklärung, was kann dahinter stehen. Vielleicht hat sich dahingehend auch das was verändert, das kann ich nicht sagen, weil ich nicht in einem schulischen Kontext tätig bin oder das nicht so mitbekomme. Das finde ich sehr wichtig und ja, ich glaube einfach, es braucht einfach wieder mehr menschliche Verbindung und das sage ich als Influencerin, weniger soziale Medien.
Das ist eine gute Überleitung zu unseren Büchertipps.
Ja.
Du hast uns drei Bücherempfehlungen.
Ja, die ich ständig ändere. ich habe dann im Zuge nachgedacht, was war das erste Buch, was ich gelesen habe, war Ich hasse dich, verlass mich nicht. Mhm. Da müssen wir jetzt dann nachschauen, von wem das war. Mhm. Aber das war mein allererstes Buch, mit dem ich sozusagen gestartet hat, ist auch eine ganz klassische Literatur. Ein Buch, was ich persönlich sehr, sehr gut fand, von dem weiß ich den Namen, Bohus ist der Autor. Herr Bohus hat über, das heißt Borderline-Persönlichkeitsstörung geschrieben. Das ist ein Fachbuch, das aber sehr genau aufdröselt das Krankheitsbild und halt eben auch so eine Anleitung hinten gibt, Schritt für Schritt, wie man damit vorgeht. Das ist, wie gesagt, ein fachliterarisches Werk. Ich finde es aber dadurch, dass es so, ich will nicht sagen einfach geschrieben, weil es ist jetzt nicht einfach, aber es ist halt so geschrieben, dass man es auch gut versteht als Angehöriger. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, ich habe dir noch ein paar andere Bücher genannt, aber ich wechsle gerade, was ich dir jetzt noch sonst empfehlen würde. Ja, generell, wir haben über Marshall Lindheim Hausschalter geredet, dass dieses Skillset finde ich an sich gut, da gibt es auch ein Buch darüber. Gibt es mehrere, muss man auch dazu sagen. Das ist in dem Buch von der Borderline-Persönlichkeitsstörung eben auch drin, am Ende. Ja, ich persönlich finde auch sehr gut, wenn man sich mit der Bindungstheorie auseinandersetzt. Also wir alle sind geprägt durch unsere Bindungen und auch vor allem die Borderline-Persönlichkeitsstörung als Krankheitsbild ist halt sehr geprägt von Bindung und wie sie verletzt worden ist. Und das finde ich sehr wichtig. Das ist von Bowley. Ja. Aha. Ich spreche Namen immer falsch aus und ich vergesse immer Buchstaben.
Wir verlinken sowieso alles in der Beschreibung. Ja. Also findet man dort wieder.
Ja, ich bin leider auch jemand, ich vergesse es, ich vergesse immer so oft die Namen von den Autoren, dabei ist es so wichtig. Aber ja, das ist einfach mein Gehirn funktioniert leider nicht so gut.
Ist okay. Dann ein Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst?
Es ist jetzt böse, wenn ich sage Instagram, aber es ist schon leider Instagram. Mhm.
Gibt es irgendeine eine Zeitung oder so, der du da folgst, wo du sagst, das ist gut?
Ich habe ORF und die Zeit im Bild eigentlich, das sind so die Accounts und der Standard, wo ich eigentlich meine meisten News aufnehme. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, dass ich in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt erleben, meine Newsfeed-Zeit reglementiere, weil ich merke, dass mich das meistens sehr mitnimmt. Und ich versuche das ausgewählt, je nach wie gerade meine Verfassung ist, mir anzusehen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich, was mich am meisten aufregt, sind die Kommentarsections und die, da kriege ich ein bisschen,
sehr nachvollziehbar. Dann noch ein Content Creator, eine Creatorin, die du vor den Fragen holen möchtest.
Da muss ich nachschauen. Mhm,
ja.
Eine Sekunde. So, ich habe sie. Mhm. Also der Account heißt XJJ Leo. Das ist die Leonora Charlie. Das ist ein Account, die war früher Prostituierte und suchterkrankt. Und ich finde deren Account richtig, richtig toll, weil sie einfach den Prozess zeigt, wie es ihr geht. Ist jetzt schon, ich glaube, 2 Jahre clean oder länger. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte jetzt keine falsche Information verbreiten. Aber ihren Account finde ich richtig großartig, weil sie sich damit beschäftigt und weil sie etwas, was mich persönlich sehr, also was ich sehr, sehr toll fand, sie hat nämlich gesagt, sie möchte keine Diagnose haben von ihrer Therapeutin. Also sie möchte eben nicht sich diese Diagnose umhängen lassen, weil sie auch das Gefühl hat, dass sie dann in dieser Schublade feststeckt. Mhm. Und das fand ich sehr jetzt cool, klingt jetzt komisch in dem Kontext, aber ich fand es cool, dass das auch jemand anderer mal sagt, weil ich glaube, dass es halt sehr wichtig ist, dass man da ja auch den Mut hat zu sagen, hey, ich will das nicht wissen, ich will an den Problemen arbeiten, aber ich will nicht wissen, was es ist. Das können Sie für die Krankenkasse aufschreiben, aber weil es macht was mit einem. Und manchen Menschen hilft ja, dass wir endlich eine Diagnose haben, wenn sie wissen, okay, ich weiß jetzt, was es ist. Aber sie war, es ist ihr Account und darüber redet sie, sie weiß ja, dass sie Probleme hatte. Ich meine, sie war ja nicht umsonst in dem Milieu und in dem Suchtkontext. Ja.
Liebe Leonie, danke für deine Zeit.
Danke vielmals, dass ich hier sein durfte.
Was nehme ich mir mit? Erstens, Borderline ist behandelbar. Der Fall von Leonie zeigt, dass man mit der richtigen Unterstützung und harter Arbeit an sich selbst die Störung unter die Nachweisgrenze bringen kann. Und die Forschung zeigt, Leonie ist kein Einzelfall. Wenn man Zugang zu der richtigen Therapie hat, dann ist Borderline heute im Regelfall gut behandelbar. Aber essentiell ist oft auch unser Umfeld. Wir können Eigenschaften haben, die in bestimmten Jobs, in bestimmten Beziehungen oder an Orten, in denen wir leben, zum riesigen Problem werden können oder es kann einfach nur smooth und super passen. Ein Teil des Erwachsenenlebens ist auch herauszufinden, in welchem Umfeld man mit den eigenen persönlichen Eigenschaften gut hineinpasst und wo man lieber gehen sollte. Drittens, Diagnosen sind eine Gratwanderung. Sie verändern sich oft auch über die Zeit. Früher zum Beispiel wurde Homosexualität noch als eine Krankheit, als eine Störung betitelt. Und wir neigen dazu, Dinge, die nicht der Mehrheit entsprechen oder der Art und Weise, wie die Mehrheit mit einer Sache umgeht, dass wir diese Dinge schnell als krank oder gestört betiteln. Das ist dann natürlich ein Problem, denn die Menschheit ist vielfältig und wir können alle auf verschiedene Arten und Weisen leben und glücklich werden. Gleichzeitig braucht es aber klare Diagnosen, also quasi medizinische Schubladen oder Standardisierungen, damit Therapien und Medikamente entwickelt und freigegeben werden können. also schlecht ist, wenn man sich selbst bezeichnet oder andere bezeichnet als ich bin ein Borderliner oder ich bin eine Depressive, sondern das sind nicht unsere Identität, sondern das sind einfach Krankheiten, die man mal hat oder dann auch wieder nicht hat.
Das Outro gibt's heute von mir, Laura, der Hörerin des Monats. Mein liebstes Hobby ist Tennis und ich höre den Podcast gerne am Weg ins Training. Dort kann ich mich auspowern und alles rund um mich vergessen. Im Podcast gefallen mir jene Folgen am besten, wo persönliche Erfahrungen und Geschichten geteilt werden. Deswegen gefällt mir Folge 47 »Erklär mir Obdachlosigkeit« mit Robert Tata besonders gut. Er hat es geschafft, dass ich mich seither noch mehr mit dem Thema auseinandersetze und versuche, Obdachlose im Rahmen meiner Möglichkeiten zu unterstützen. Und jetzt noch die Credits. Erklär mir die Welt wäre nicht möglich ohne die Mitarbeit von Valentina Pfattner und Thomas Pelkemann, sowie auch Andreas Fischer von Sissi Grant, der für gutes Audio und Video sorgt. Vermarktet wird Erklär mir die Welt von Therese Illnasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke auch an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten, sowie allen UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen möglich machen. Möchtest du das auch? Dann unterstütze den Podcast auf erklärmir.at/support. Bis dahin eine gute Zeit, eure Laura.